Ich glaube, der letzte Sonntag ist uns immer noch, klingt uns doch wohl noch in die Ohren, wo der Bruder uns so schönes Wort hat vorgebracht: Leben in Frieden. Eigentlich könnte es auch nicht anders sein. Echte Kinder Gottes haben Frieden, suchen Frieden. Und der Apostel sagt: Jagt nach dem Frieden. Und der Bruder hat uns ans Herz gelegt, dass der Isaac ein Friedensmann war, Frieden gesucht hat, ist ausgewichen vom Unfrieden und hat Frieden gesucht. Und lasst uns auch in diesem Sinne, auch diese Morgenstunde vor dem Herrn erscheinen, auch mit solchem Herzen. Und ich lese von dem Psalm, was der Bruder hat vorgelesen, noch den zweiten Vers. Der sagt: Dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu seinen Schafen seiner Weide. Er hat uns als Volk Gottes gemacht. Und der Psalmist sagt, ich nehme an, das ist im Davidsen-Psalm, er sagt: Dienet dem Herrn mit Freuden. Und das möchte auch der Gedanke sein, dass wir dem Herrn möchten dienen mit Freuden. Er ist es wert, dass wir ihm wirklich mit frohem Herzen ihm anbeten und ihm auch danken. Warum? Weil der Liederdichter sagt: Erlösung ist das höchste Gut, das je ein Mensch noch findet. Und besonders in unserer Zeit möchte man nochmal wiederholen, dass je ein Mensch noch findet. Wenn wir so eine Übersicht machen über Zeit, dann möchten wir sagen: Also wie viel mehr fällen ab, statt hinzukommen? Immer wieder gelingt es dem Feind durch Unruhe, Unfriede vom Volk Gottes weniger zu machen. Und wie wenig kommen im Jahre hinzu in Gemeinde oder zu dem Herrn Jesus Christus. Aber ihr Lieben, wann können wir uns freuen, wenn wir etwas erlebt haben? Wenn uns wirklich etwas am Herzen, was wir erreicht haben, ich will nicht sagen an irdischen Dingen, aber wenn man manchmal Kinder Gottes krank sind und erlebt haben, dass der Herr sie geheilt hat, gesund gemacht hat, die loben und preisen den Herrn. Und so ist auch, wenn wir in Not sind und der Herr uns heraushilft, und dann sind wir geneigt und sagen zu unseren Verwandten vielleicht, sagen: Mensch, der Herr hat mir geholfen, wir wollen miteinander dem Herrn danken. Und der Psalmist sagt so schön, sagt: Dienet dem Herrn mit Freuden. Vielleicht den Gedanken nochmal von David lesen. Der David, der so viel durchgemacht hat. Und Not und Elend vom Saul wurde verfolgt. Von seinem eigenen Sohn wurde verfolgt. Menschen haben auf ihn Dreck geschmissen. Natürlicher Dreck geschmissen. Wollten auch steinigen. Und wo der David das alles durchgemacht hat, und im 2. Samuel, im 22. Kapitel lesen wir, das ist schon zum Schluss seines Lebens, denn im 23. Kapitel ist seine letzte Rede. Und da sagt er so, vom ersten Vers: Und David redete vor dem Herrn die Worte dieses Liedes zur Zeit, da ihn der Herr errettet hat von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls, und sprach: Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter. David ist zu diesem Entschluss gekommen: Im Schluss meines Lebens, was kann ich tun? Gott, ich danke dir, du warst vor mir, du warst ein Fels. Ich durfte eilen auf diesen Fels. Und wir stellen uns vor, ein Fels, ein Stein, wo unbeweglich ist. Und da konnte der David so bildlich gesehen hochkommen und sagen: Herr, du warst mein Fels. Und dann sagt er noch so schön, sagt er: Mein Burg, wo wir uns retten können. Gott ist mein Hort, auf den ich traue, mein Schild. Wer im Wehrdienst gewesen, er weiß, was Schild ist. Wenn man in der Übung ist, um sich retten, dass die Kugel nicht trifft, sagt er: Mein Schild, mein Horn meines Heils. Ach, und dann ist schon noch so ein schöner Gedanke, sagt er: Mein Schutz und mein Zuflucht. Und dann sagt er: Mein Heiland, der du mir hilfst vor dem Feind. Der Heiland, zu jener Zeit war noch der Heiland, war noch im Himmel, wo wo der David das geschrieben hat, aber er hat es inwendig erfahren, der Heiland heilt. Der Heiland macht gesund von Sünden, von Not, von Krankheit. Sagt er, du warst mein Heiland, du hast mir geholfen. Und der vierte Vers sagt noch so schön, ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden erlöst. Warum kommen wir zu diesen Gedanken? Weil der Psalmist im 100. Psalm hat gesagt, kommet vor dem Herrn, kommet vor sein Angesicht mit Frohlocken und danke dem, denn er ist wirklich es wert, dass wir ihm auch danken. Und noch ein Gedanken, lasst uns mal uns Gedanken machen, wann können wir uns freuen, wann können wir vor dem Herrn mit Frohlocken kommen, mit Freudigkeit und ihm danken. Ist es nicht, wenn Not war, wenn eine schwere Not war und wir haben gesehen, da ist eine Aussicht, da ist Möglichkeit, der Herr ist ja da, er hilft uns. Und das können wir auch im Alten Testament nochmal uns erinnern. Wer eine Bibel hat, kann aufschlagen, 2. Mose 14. Wo das Volk Israel in solcher Not war, schaut mal, Gott hat sie befreit von der Knechtschaft von Ägypten, hat sie wohl sie heraus. Und wie viel Wunder und Zeichen hat er getan, was wir schon lesen und was das Volk Israel erfahren hat. Und hat sie rausgeführt von Ägypten, hat sie frei gemacht. Und dann lesen wir im 9. Vers, vielleicht zur Erinnerung, wo das Volk Israel jetzt schon ausgezogen ist. Wisst ihr, ich stelle mir so vor, in Ägypten, wo die Knechtschaft war, das Volk Israel unter der Knechtschaft war, und haben die manche Wunder und Zeichen erlebt, was Gott getan hat. Nun ist die Nacht gekommen, wo sie nochmal das letzte Abendbrot miteinander gegessen haben. Und so, der Mose hat gesagt, morgens früh werden wir losgehen. Und obwohl mancher hat sich so gefreut, Mensch, das, was wir so lange erbetet haben, hat der Herr uns doch uns geschenkt und sind ausgezogen. Dann steht so im 9. Vers. Und die Ägypter jagten ihn nach und ereilten sie mit Russen und Wagen und Reitern und allem Heer des Pharao bei Piachirot gegen Baal Zephon. Und da Pharao nahe zu ihnen kam, hoben die Kinder Israel ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Herrn. Schaut mal, ich sage doch nochmal, Volk Israel war schon froh und dankbar. So, jetzt sind wir ausgezogen. Ein paar Tage vergingen, nur ganz etliche paar Tage. Und jetzt sind sie unterwegs und schauen zurück. Ach, die Ägypter kommen ja wieder. Mit Rost und Wagen, mit herkommen. Und wir sind doch wieder in der Not. Und stellt euch es vor, es sind, also vorne ist das Meer und hinten ist der Feind. Kein Ausweg. Und deshalb, was ist ihnen geblieben? Wir rufen an den Namen des Herrn. Und dann steht es im 13. Vers, Mose spricht ein Trostwort ihnen aus. Reget euch nicht auf, ihr Volk Israel. 13. Vers, Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr nimmer mehr sehen ewiglich. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Mose sprach, Mensch, Volk Israel, reget euch nicht auf. Der Herr hat doch versprochen, streiten. Reget euch nicht auf, sagt er, aber hier sollen Gedanken. Sagt er, diese Ägypter werdet ihr nie mehr sehen. Und als Volk oder als Bibelleser wissen wir, dass Auszug aus Ägypten, das Volk Israel, es symbolisiert, dass Menschen oder Kinder Gottes von der Knechtschaft des Feindes, des Teufels ausgezogen sind. Und dann sagt der Mose, diese Ägypter werdet ihr nie mehr sehen. Ihr Lieben, das ist schon ein schöner Gedanke, wo uns doch nicht jedes ans Herz gelegt werden, wenn wir von der Knechtschaft frei sind geworden, von Ägypten sind rausgezogen. Der Herr Jesus hat uns frei gemacht von der Last der Sünde. Ich glaube, jedes haben wir verspielt, was Sünde und was Last ist. Und der Herr hat uns herausgeführt. Und dann sagt der Mose, diese Ägypter werdet ihr nie mehr sehen. Das möchte doch unsere Einstellung sein, ihr Lieben. Dass wir nie möchten zurückschauen nach Ägypten und die Sünde, was wir getan haben. Der Apostel sagt, die uns immer wieder anklebt. Andere Übersetzung sagt, uns verfolgt. Dass wir nie möchten zu uns wieder winden, zu dieser Sünde und sagen, ach, jenes Mal hatte ich das und das gehabt und jetzt bin ich so beschränkt mit allem. Mose sagt, ihr werdet ihn nicht mehr sehen und sie haben es auch nicht mehr gesehen. Und dann heißt es im 27. Vers, da regte Mose seine Hand aus über das Meer und das Meer kam wieder von morgen in seinen Strom. Und die Ägypter flohen ihm entgegen, also stürzten sie der Herr mitten ins Meer, dass das Wasser wiederkam und bedeckte Wagen, Reiter und alle Macht des Pharao, die ihnen nachgefolgt waren, ins Meer, dass nicht einer aus ihnen überblieb. Das ist auch ein schöner Gedanke. Ihr Lieben, wenn wir Buße getan haben, wenn wir uns bekehrt haben und wir lassen noch etwas zurück, ist vielleicht eine Schande zum Bekennen. Oder denken, der Herr weiß, er wird schon vergeben. Und wir lassen etwas bisschen zurück und sagen, das macht nichts, ich habe Gott um Verzeihung bittet. Und es wird schon gehen, es wird nicht gehen. Es wird nicht gehen und nicht gelingen, wenn wir etwas zurücklassen von Ägypten in unserem Herzen, dann können wir niemals, nie mehr, nie fröhlich mit Freudigkeit Gott dienen. Warum? Weil der Gedanke, die Schuld, was wir nicht eingesehen, nicht in Ordnung gebracht haben, die wird uns verfolgen, wird uns nachstehen und wird uns keine Ruhe lassen. Deshalb ist es so ein schöner Gedanke auch, dass nicht einer, sagt er so, nichts soll in uns übrig bleiben. Aber die Kinder Israel gingen trocken mitten durchs Meer und das Wasser war ihnen für Mauern zur Rechten und zur Linken. Wisst ihr, wo ich den Gedanken gelesen habe, nochmal, es war mir so ein Trost. Schaut mal, der Herr Jesus Christus hat uns versprochen, eine Mauer sein zur Rechten und zur Linken. Wenn der Feind von rechter Seite kommt, da ist Gottes Schutz und Schirm. Windet er sich vielleicht durch unseren Rücken, kommt von der anderen Seite her, da ist auch Gottes Wort. Gott sagt, der Psalmist sagt, du umgibst uns von allen Seiten. Es ist nur dann möglich, gibt uns der Herr von allen Seiten, wenn wir uns an ihm halten. Wenn wir auf den Weg, wenn wir den Weg, in was der Herr Jesus Christus gegangen ist, wenn wir nicht abgewichen sind, weder links noch rechts, wenn wir rechts abgewichen sind, ist auch keine Schutzmauer mehr zu rechter Seite oder links Seite. Und deshalb, als schaut mal hier, sagt er so schön, an dem Gott, der Schutz Gottes war, das Meer war, die Mauer war zu rechts und zu links. Und so hat der Herr auch uns versprochen, er will uns bewahren und umgeben von alle Seiten. Nur eins ist nötig, dass wir uns an ihm halten und wissen, wenn wir unter dem Schutz Gottes sind, dann steht der Herr für uns. Und dann steht es im 30. Vers, also half der Herr Israel an den Tage vor der Ägypten Hand und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres. Die Sünde ist tot. Wir herrschen über die Sünde. Und wenn wir nicht herrschen, dann herrscht die Sünde über das Volk Gottes. Und deshalb sagt er, die sind tot, die sind nicht mehr da. Und die große Hand, die der Herr an den Ägyptern erzeigt hatte, und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten an ihm und seinem Knecht Mose. Ich lese vom 15. Vers und Gedanken, schaut mal, da sang Mose und die Kinder Israel das Lied des Herrn und sprachen, ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen, er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben. Schaut mal, nach dieser Not, was das Volk Israel das erste Mal erfahren hat, in solcher Not waren sie und sie haben die starke Hand Gottes gesehen, da liegen doch unsere Feinde. Die sind alle umgekommen, die liegen am Ufer rum. Und das Volk Israel schaut um und sieht diese toten Ägypter rumliegen. Und dann ist ihnen gekommen, ich nehme an, der Mose hat gesagt, ihr liebes Volk, kommt mal her. Kommt doch alle zusammen, jetzt wollen wir Gott ein Loblied singen. Warum? Für die Erlösung, was Gott an ihnen getan hat. Sie haben solche Ursachen, haben sie gehabt. Jetzt wollen wir unserem Gott danken, der so Großes an uns getan hat. Ihr Lieben, und dann kommt freilich auch uns der Gedanke, doch wohl, für was können wir dem Herrn danken? Können wir ein Loblied singen dem Herrn oder nicht? Und die Offenbarung gibt uns auch Antwort. Offenbarung 15. Der Herr will, dass wir ihn sollen mit Freudigkeit loben und ihm danken sollen. Das erwartet der Herr von uns. Offenbarung 15 lese ich hier, der zweite und der dritte Vers. Er sagt er so, und ich sah, das hat der Johannes, der Apostel Johannes gesehen, und ich sah wie ein glänzendes Meer mit Feuer gemengt, und die den Sieg behalten hatten an dem Tier und seinem Bilde und seinen Mahlzeichen und seines Namens Zahl, standen an dem glänzenden Meer und hatten Harfen Gottes und sangen das Lied Mose und des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiden. Schaut mal, hier gibt uns der Johannes auch, macht uns aufmerksam. Warum? Auch wir sind von Ägypten ausgezogen. Auch wir haben die Sünde verlassen. Und wohl, wenn ein Mensch bekehrt ist und diese Freudigkeit erlebt hat, das habe ich schon öfters erzählt, aber es kommt mir immer wieder den Tag, wo ich mich bekehrt habe, als Jüngling noch von dem Sonntag, vom Gottesdienst rausgekommen. Mit mir war ein unbekehrter, älterer Mensch mit mir gelaufen von der Versammlung. Ich wollte ihm sagen, warum hast du dich nicht bekehrt? Ich konnte immer jedem Mensch sagen, ich habe mich bekehrt, ich bin jetzt ein Kind Gottes. So hat man sich gefreut. Ihr Lieben, und diese Freude zu unserem Herrn und Heiland dürfen wir nicht verlieren. Der Feind kommt, will uns diese Freudigkeit rauben, aber dann sollten wir uns wieder wenden. Halt mal, jenes Mal habe ich mich bekehrt. Klar, tut einem manchmal leid. Menschen feiern ihren Geburtstag, wissen sie, bis viele, viele Jahre, bis sie sterben. Aber den Tag, wo sie im Herrn geboren sind, vergesst mancher und vergesst es ganz und geht wieder mancher in die Welt. Aber wir sollten nicht der sein. Der Johannes sagt so, also hat er gesagt, er hat das gläserne Meer gesehen. Ihr Lieben, es gibt uns Trost. Nicht wir allein sind, wo in der Not, in Drangsal sind, wo diesen Weg gehen. Vor uns sind viele, viele Männer Gottes und Frauen Gottes gegangen und sind in der Ewigkeit und warten auf uns, mit uns miteinander das Loblied des Lammes zu singen. Sie warten auf uns und wir sind noch unterwegs und der Herr möchte uns auch Mut und Freudigkeit schenken, dass wir möchten dabei sind, um dieses Lied einmal dem Herrn singen. Aber wir möchten auch hier immer wieder dankbar sein für das, was der Herr an uns getan hat, dass er uns erlöst hat. Und dann sagt er im 14. Kapitel, lese ich hier noch drei Verse, steht so schön geschrieben, und ich sah das Lamm, stehe auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, das ist so eine symbolische Zahl, lasst euch nicht rauben den Gedanken, oder dass das eine bestimmte Zahl ist. Die hatten seinen Namen, und den Namen seines Vaters geschrieben an ihren Stirnen. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel wie eines großen Wassers und wie eine Stimme eines großen Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfenspielen, die auf dem auf ihrem Harfen spielen und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und vor den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, denn die 144.000. Das will ich jetzt bloß noch so erwähnen. Vergangene Woche habe ich mit jemand gesprochen, dann sagte die Person so, weißt, wir brauchen uns nicht mehr bemühen. Die 1044, die Zahl ist schon längst voll, wir kommen dort nicht mehr rein. Wir kommen rein, wir sind auf dem Weg. Aber das ist also eine symbolische Zahl. Aber ich möchte hier uns auf den Gedanken machen und sagen, niemand konnte das Lied lernen. Niemand kann das Lied der Erlösung singen, wenn sie das Heil nicht erfahren haben. Wenn sie nicht Jesus aufgenommen haben. Wenn sie nicht erkennen, durch Jesu Blut bin ich reingewaschen. Durch Jesu Blut bin ich ein Kind Gottes geworden. Durch Jesu Blut gehöre ich jetzt zur Familie Gottes. Und wie der Bruder erwähnt hat, dem Sohn sündig, gehöre ich zum Friedenreich Gottes. Nur durch die Erlösung, ihr Lieben, können wir das Lied des Lammes singen. Und was ist das für ein Lied? Im Danken für die Erlösung, was das höchste Gut ist. Und der Johannes sagt, niemand konnte das Lied singen. Nur die Erlösung, die Menge, wo die Erlösung erfahren haben, die können das Lied singen. Und die können es mit Freudigkeit singen. Und so erwähnt auch hier der Johannes, nur die können es tun. Ihr Lieben, es gibt uns doch Freudigkeit, dass wir zu dieser Schar gehören. Dass der Herr Jesus uns erlöst hat von des Feindes Macht. Stellt euch vor, geh mal mit deinen Gedanken zurück und ich auch. Man hat solche Kämpfe gehabt. Ach, ich habe gestern mit einer Person gesprochen, hat sich bekehrt unlängst. Die hat gesagt, wie bin ich so froh, dass ich ein Kind Gottes jetzt bin. Was habe ich durchgemacht in den Kämpfen in Eden, von einer Kirche in die andere gegangen und nichts konnte mich frei machen, bis ich mit dem Volk Gottes zusammen, mit dem Kind Gottes zusammenkam und habe die Erlösung durch Jesu Blut erlangt. Ihr Lieben, ich habe mich mit dieser Schwester herzlich gefreut, dass noch heutigstags Menschen erkennen, ich kann frei werden von der Sünde. Und wisst ihr, an ihrem Angesicht hat man gesehen, dass es wirklich, die ist frei von der Sünde. Und es sollte auch so sein, wir sollten uns wirklich immer wieder dem Herrn danken, dass er uns hat frei gemacht von der Sünde. Epheserbrief schreibt auch so schön, über was wir uns können freuen. Epheser 2. Und dann lesen wir vom 8. Vers. Epheser 2 vom 8. Vers. Hier sagt der Apostel Paulus, sagt so, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Lasst uns Gedanken machen. Zu was hat der Herr uns geschaffen? Zu was hat er uns erlöst? Paulus spricht durch Erfahrung zu guten Werken. Und der Paulus hat manche schwere Stunde oder Tage hinter sich. Und er sagt, der Christus hat uns geschafft zu guten Werken. Sagt er, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Darum gedenke daran, dass ihr, die ihr Weiland nach dem Fleisch Heiden gewesen seid und die Unbeschnittenen genannt wurdet von denen, die genannt sind, die Beschneidung nach dem Fleisch, die mit den Händen geschah. Paulus schaut noch zurück und erwähnt und sagt zu den erlösten Kindern Gottes, schaut mal, die im Alten Testament, die Israeliten, die Juden haben sich gerühmt. Wir sind Volk Gottes, wir haben das Mahlzeichen an uns, wir sind beschnitten, wir sind Volk Gottes. Und der Paulus sagt, dieser Ruhm gilt nichts mehr. Sie spotten und lachen über euch, aber ihre Beschneidung ist nicht mehr gültig. Sagt er, ihr seid jetzt erlöst. Und das sagt er so schön durch die Hand Gottes. Und dann sagt er im nächsten Vers, dass ihr zu derselben Zeit wart ohne Christus. In unserem Unerlösten waren wir ohne Christus. Und mancher hat gebetet zu Hause, vielleicht mit den Eltern, und hat auch vielleicht Andacht gehalten, aber weil die Erlösung nicht da war, konnten sie nicht fröhlich sein und mitsingen, vielleicht mit den Eltern. Aber das sagt, das war die Zeit. Aber es hat der Fremd- und Außerbürgerschaft, ach, das ist auch so ein schöner Gedanke, hat auch der Bruder erwähnt, der letzte Sonntag, wenn wir ein Bürger sind des Reich Gottes, ein Bürger des Friedens, des Reiches Gottes, ihr Lieben, dann muss es zu sehen sein. Dann muss es zu sehen sein, dass wir Bürger sind im Reich Gottes. Dann spreche ich nicht wie andere Menschen. Dann gehe ich nicht auf den Platz, wo die Weltmenschen sich ihr Wohlgefallen fühlen und ihr Vergnügen suchen. Dann ist unsere Redensart anders. Dann seien sie auf der Arbeit, du bist doch ein anderer Mensch. Warum will man zum Reich Gottes gehört? Und wenn kein Unterschied ist, ach, das ist die Not zu unserer Zeit. Man hat diese Grenze so ganz, so Übergang gemacht. Man hat hauptsächlich, man ist religiös. Man geht in die Versammlung. Man hat eine Brücke gebaut zur Irrlehre. Man hat Brücke gebaut zur Welt. Und man verliert die Freudigkeit zu Gott. Und der Apostel Paulus sagt es ganz anders. Er sagt, ihr wart es, aber jetzt seid ihr Bürger geworden des Reiches Gottes. Sagt der Fremd im Testament der Verheißung, daher ihr keine Hoffnung hattet und wart ohne Gott in der Welt. Und das war wirklich so, dass die Menschen, aber dann sagt er, seid er so schön, der 13. Vers sagt er, nun aber seid ihr, die ihr in Christus Jesus seid und Weiland fern gewesen, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Ach, der Paulus sagt, das war, aber jetzt sagt er so schön, nun aber, Mensch, vergesst doch nicht, die Zeit war, wo du in der Welt warst, aber nun jetzt bist du ein anderer Mensch, jetzt bist du im Reich Gottes. Und was sollen wir tun in dem Reich Gottes? Nur dem Herrn danken mit Freudigkeit. Klar, ich schließe mich nicht aus. In unserem geistlichen Leben kommen Tage, wir weinen. Wir liegen manchmal auf dem Boden, wenn Kämpfe da sind, wenn geistliche Kämpfe da sind. Aber schaut mal, wir haben dann einen Trost. Wir können aufstehen, ins Kämmerlein reingehen, die Tür zuschließen. Und wenn wir liebe Geschwister haben, dann können wir das Telefon nehmen und sagen, so und so ist der Kampf, wir wollen miteinander beten. Deshalb sagt der Paulus so schön, nun aber seid ihr in Christus Jesu, ihr seid ein anderes Volk, ihr sollt freudig dem Herrn danken. Und der 14. Vers sagt er, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins hat gemacht, und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft. Hier will der Apostel Paulus erwähnt er noch die Grenze zwischen den Heiden und zwischen dem Volk Gottes. Aber ihr Lieben, wir können es auch so annehmen. Die Grenze, was uns geschieden hat von Gott, solange wir noch in der Welt waren, die hat Jesus Christus weggenommen. Den Zaun hat er abgebrochen, wo der Teufel so hoch hat aufgebaut, mit dem er uns belästigt hat und hat uns unglücklich gemacht, dass wir mehr weinten als wir gesungen haben. Und hier sagt der Apostel, durch den Herrn Jesus Christus hat diesen Zaun weggemacht und hat uns zum Volk Gottes gemacht. Ach, und wir sehen, dann sagt er im 19. Vers noch, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Ich weiß, ich glaube, der Bruder ist hier vor vielen Jahren. Er kam in die Versammlung und hat wirklich auch, wollte dem Herrn dienen. Und dann kamen wir am Mittwochabend raus und ich habe dann bloß den Bruder gewünscht und habe gesagt, ach, ich wünsche, dass du nicht mehr ein Gast und ein Fremdling möchtest sein in der Gemeinde, sondern ein Mitbürger. Ihr Lieben, und am Donnerstag hat er sich jenes Mal bekehrt und ist ein Bürger des Reiches Gottes geworden. Warum erwähne ich diesen Gedanken? Lasst uns doch nicht vergessen, wir sind ein Bürger des Reiches Gottes. Und deshalb sagt er hier so schön, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge. Wenn heute ein Gast hier ist, er weiß, ich bin heute nur hier, weil ich ein Gast bin. Und morgen gehe ich meinen anderen Weg oder ich bin gefahr wieder zurück. Aber wir sollten keine Gäste, keine Fremdlinge sein im Reich Gottes. In der Gemeinde sollten wir keine Gäste und Fremdlinge sein. Wir sollten die Lage der Gemeinde sollte uns auf dem Herzen liegen, wie meinem Bruder, wie meiner Schwester. Ach, dass doch uns alle nicht wohlgehen, sagt der Psalmist im 122. Psalm. Und wünscht doch das uns. Und deshalb sagt der Paulus hier, wir sollen doch keine Fremdlinge sein, sondern wir möchten doch Mitbürger sein. Und dann sagt er, er baut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel des Herrn. Ihr Lieben, wenn wir zu diesem heiligen Tempel des Herrn gehen, dann singen wir auch heilige Lieder. Dann freuen wir uns auch in dem Herrn. Und das wünscht der Herr auch Jesus, dass wir nie möchten vergessen, dass wir einstmal in der Sünde waren, aber jetzt sein Eigentum sind und immer wieder ihm auch danken. Stellt euch vor, wenn ein Mensch etwas Gutes getan hat, wir hatten keinen Ausweg, soll es finanziell sein. Und dann hat ein Bruder oder eine Schwester uns geholfen aus dieser Not. Wir werden doch es nie vergessen, sagen, Mensch, der hat doch mir so viel Gutes getan. Und jetzt stellt euch vor, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat. Er hat uns den Weg gebahnt, er hat den glatt, ich mich so macht, frei gemacht. Zum Vater, er hat es frei gemacht. Und dann hat es noch nicht ausgereicht. Es hat noch nicht ausgereicht, um uns das auf diesem Weg zu bewahren, wenn auch die Menschen wussten den Weg. Dann ging er noch ans Kreuz, ist am Kreuz für uns verstorben und konnte sagen, es ist alles vollbracht. Was ist vollbracht? Ihr Lieben, die Erlösung ist vollbracht, das Heil ist vollbracht und das sollten wir nie vergessen und dem Herrn auch für das danken. Und dann sagt er, ein heiliger Tempel und der Paulus sagt, ihr seid der Tempel Gottes. Und wenn wir uns jedes so auch sehen, ich bin ein Glied im Reich Gottes, ich bin Glied der Gemeinde Gottes. Mein Herz ist voll Danke schuldig. Mein Herz ist ein Tempel Gottes. Ihr Lieben, dann kann doch von diesem Tempel Gottes kein Unnötiges, keine Missachtung, keine Verachtung ausgehen. Dann kann man doch nicht über Kinder Gottes lästern und verschiedene Sachen sagen über die Kinder Gottes. Kann doch nicht sein. Der Paulus sagt, ihr seid der Tempel Gottes, sagt er, das hast du schön, auf welchem auch ihr erbaut waret zu einem Bau, Behausen Gottes im Geist, sagt er, das sagt er, ermahnt er uns nochmal, also zu was wir sind, als Gott hat uns erbaut und wir möchten es nie vergessen, aber wir möchten noch in Gedanken betrachten, der Herr und Heiland hat eine Ausstunde gehabt, wo er sich von Herzen gefreut hat. Und das finden wir in Lukas 10, einen Vers, lasst uns mal lesen, wo die Jünger zu Jesu kamen und haben sich so von Herzen gefreut über das, was der Herr ihnen Sieg gegeben hat. Und dann lesen wir im Lukas 10, im 21. Vers, sagt er so, zu der Stunde freute sich Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herrn und Himmels und der Erde, dass du solches verborgen hast, den Weisen und Klugen, und hast es offenbart, den Unmündigen. Ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Ihr Lieben, der Herr und Heiland hat sich gefreut, wo die Jünger kamen und haben gesagt, Heiland, Jesus, wir haben so viel erlebt. Kranken sind gesund geworden, sogar Teufel sind ausgefahren. Menschen haben sich bekehrt zu dir und glauben es an dich, Herr Jesus. Die glauben jetzt an dir, dass du bist das Heil, wo auf diese Erde gekommen ist. Und wo der Herr Jesus das gehört hat, dann hat er sich so inwendig gefreut. Ach, wie schön, dass doch Menschen erkennen, dass Erlösung nahe ist und dass doch seine Jünger einen Sieg haben in dem Herrn, im Gott. Und das hat den Herr Jesus so erfreut. Aber schaut mal, hier sagt der Herr Jesus noch in anderen Gedanken, wo er das alles so gesehen hat. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, im 19. Vers lese ich in Lukas 10, sagt er, seht euch, siehe, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und über alle Gewalt des Feindes und nicht wird euch beschädigen. Und hier ist der Gedanke, ich habe euch gegeben. Nicht die Jünger, nicht Petrus, der ein Held war, immer vorne gestanden ist, hat, ja, wir machen das, wir kennen das. Nein, der Herr gesagt, ich habe euch das gegeben. Ihr Lieben, wenn wir alles im Namen des Herrn tun und auch das so erkennen, wenn wir das so auch erkennen, nur in dem Namen des Herrn können wir dies oder können wir Sieger sein, dann hilft uns der Herr. Wenn wir uns aber stützen auf unsere Macht, auf unsere Stärke, auf unsere Erkenntnis, daneben sind wir. Dann sind wir daneben. Wir können alle Bibelstellen auswendig wissen, wie in Korinther schrieb. Wir können Erkenntnis haben, aber wenn es nicht zur Ehre Gottes geschieht, dann ist alles unnötig. Und das hat der Herr Jesus seine Jünger aufmerksam gemacht. Hat er gesagt, schön, meine Jünger, ich freue mich mit euch, aber diese Macht und diese Kraft habe ich gegeben. Und dann kommt der Gedanke weiter zurück. Warum? Weil der Herr Jesus auch die Kraft und die Macht von seinem Vater erflehen immer wieder hat. Er ging doch nicht für unnötig bei Nacht auf die Berge zum Beten, zum Bitten, Herr, Vater im Himmel, hilf mir. Und weil Jesus diese Kraft und Macht von seinem Vater empfangen hat, so konnte er sie, diese Kraft, den Jünger überreichen. Und dieselbe Kraft will der Herr Jesus zu uns sagen, ich will dir helfen, ich habe dich erlöst, ich gebe dir Weisheit und Verständnis, dass du kannst Schritt halten. Und jetzt sagt der Herr Jesus nochmal so schön, über was sie sich freuen sollen. Doch darin freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ihr Lieben, das soll unsere größte Freude. Der Herr Jesus hat dann seine Jünger wieder nochmal zurückgebracht auf den Hauptgedanken und hat gesagt, Jünger, freut euch, gedenket den Tag, wo ihr erkannt habt, dass ich den rechten Weg euch verkündige. Und freut euch in dem, dass der Herr, dass Gott euch auch helfen will. Und es ist auch uns wichtig, vielleicht, aber die Zeit geht so schnell, und wir haben Ursache zu dem Herrn danken, von ganzem Herzen haben wir Ursache zu dem Herrn danken. Oder ich denke jetzt nur an den Kirchenmeister in Philippi, wo er erkannt hat, wer Paulus ist, wer Silas ist, was die für eine Kraft und wie die wirklich getrost sind. Und dann steht es geschrieben. Und er hat sich bekehrt zu dem Gott und freute sich mit seiner ganzen Familie, freute sich. Und zum Schluss lasst uns noch lesen in Lukas 21 ein Gedanken. Ach, es ist so wichtig, dass wir doch unsere Freudigkeit im Herrn möchten behalten. Ihr Lieben, der Feind hat so viel Handlanger. Und ich möchte noch dazu fügen von den Kindern Gottes. Der Feind hat Handlanger von Volk Gottes zum Kampf und zum uns die Freude zu rauben, indem sie immer wieder vielleicht etwas suchen. Aber lasst uns doch nicht blicken auf Menschen, sondern auf den Herrn Jesus Christus, der uns das Heil geschenkt hat, der uns wirklich auch zuruft. In Lukas 21 lesen wir, dass wir uns für was wichtigen Gedanken, wann können wir uns oder zum Zukunft des Herrn können wir uns noch freuen. Vom 25. Vers lese ich hier, Lukas 21, vom 25. Vers. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sterne. Und auf der Erde wird den Leuten bange sein. Und sie werden zagen und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Hier macht uns, der Herr Jesus macht uns aufmerksam auf einen Gedanken, wenn wir uns freuen können, wenn wir uns bekehrt haben, wir haben uns gefreut, wir sind auf dem Weg, wir sind zum Einsam in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit hineingehen. Und jetzt erwähnt der Herr Jesus in Gedanken und sagt er, was für eine Zeit wird kommen, wo uns diese Freudigkeit will rauben. Und schaut mal, wenn wir achtsam lesen, sagt er, es wird eine Zeit kommen, sagt er so, Zeichen, Sonne und Mond und Sterne. Und auf der Erde wird den Leuten bange sein. Und sie werden sagen, und das Meer und die Wasserwogen werden brausen. Das ist heutiges Tag so. Schaut mal, Erdbeben, Wasserflut, was auf der Erde alles vorgeht. Welche Ereignisse, wo noch nie sind vorgegangen. Und wenn wir noch zusätzlich nehmen, die Menschenmassen, wo sich bewegen auf der Erde hin und her, Tausende und Tausende, das Meer brauset hin und her. Und dann sagt er so schön, die Zeit wird kommen und die Menschen wird bange sein. Auch wir, ich glaube, auch wir als Volk Gottes, wir machen uns Gedanken. Wir machen uns Gedanken, wie wir es weitergehen mit der Gemeinde, mit dem Volk Gottes. Wer können wir weiter unsere Gemeinschaft haben? Was für Verfolgung erwartet uns? Wir lieben die Zeit, was der Herr Jesus Christus hier in Lukas erwähnt hat. In der Zeit sind wir. Und deshalb ist es wichtig, sagt er so, und die Menschen werden verschmachtet vor Furcht und verwarten die Dinge, die da kommen sollen auf Erden, denn auch der Himmel, des Himmels Kräfte werden ins Wanken kommen. Und als dann werden sie sehen, des Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Lieben, und dieser Gedanken werden alle Menschen sehen. Bekehrte und Unbekehrte, Heiden und Juden, diesen Tag werden alle Menschen sehen. Er sagt, der Zeit wird kommen und das Menschensohn wird kommen und das ganze Volk wird ihn sehen. Jetzt ist die Frage, möchten wir an uns stellen? Weil wir sind in dieser Zeit. Der Herr wird kommen. Und wohldem, wenn wir uns freuen können, vielleicht den Gedanken nochmal zu Schluss lesen, sagt er, wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so seht auf und erhebt eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Sagt er, erhebt eure Häupter. Also ich will so sagen, weil der Heiland Jesus hat gesagt einmal, es wird Zeit kommen, die Menschen, wo unerlässlich, sie werden sagen, Berge, decket uns. Wir können den Tag nicht sehen. Wir möchten Jesus nicht sehen, den wir geleugnet haben. Aber ihr sagt er, erhebet eure Haupt. Erhebt eure Haupt, dass eure Erlösung sich naht. Hier geht es nicht um Bekehrung mehr. Hier geht es um Ende der Welt. Sollen wir, dass wir unser Haupt emporheben, erkennen, ja, das ist die Zeit. Für die haben wir gebetet, Herr, hole uns heim in die Herrlichkeit. Und deshalb sagt er, erhebet eure Haupt, dass eure Erlösung sich naht, dass wir zum Kommen des Herrn unser Haupt emporheben und uns freuen. Und der liebe Herr Jesus möchte uns doch aufmerksam machen. Ach, möchte uns hindurchtragen, dass wir das Heil möchte nicht verlieren. Dass wir die Freudigkeit zum Herrn möchten nicht verlieren. Dass wir die Freudigkeit zum Volk Gottes möchten nicht verlieren. Und deshalb gibt uns der Herr solche schöne Möglichkeit, Versammlungen zu haben, dass wir das Wort Gottes lesen und hören können und Loblieder können ihm singen. Ihr Lieben, wenn das alle uns auf dem Herzen liegt, die wir hier sitzen, dass die Freudigkeit im Herrn nicht bleiben, dann sind wir das Volk Gottes, dann werden wir uns freuen einstmal, wenn der Herr wird erscheinen. Und das möchte der Herr uns schenken. Wenn wir sehen werden, Herrn Jesus Christus kommen, in seiner Macht, in seiner Herrlichkeit, dass wir können sagen, Herr Jesus, nimm herzlichen Dank, ich war dir treu geblieben, du hast mich hindurchgetragen, nun jetzt darf ich in das Reich Gottes eingehen, ihr Lieben, und dort kennen wir dann das Loblied, ich möchte so sagen, von Anfang bis zu Ende singen, was das Lamm für uns getan hat und für die ewige Städteruhe, was der Herr für uns vorbereitet hat. Amen.